Wie gelang es Gottes Dienern in alter Zeit, trotz Problemen und Schwierigkeiten treu zu bleiben? Wie kann uns Ihr Beispiel helfen, unsere enge Freundschaft zu Jehova zu bewahren und sogar noch zu vertiefen? Das erfahren wir in der ersten Vortragsreihe dieses Kongresses. Sie wird vorgetragen von Bruder Matthias Schulz, Bruder Andreas Olrock, Bruder Michael Müller und Bruder Ronny Finster. Die Vortragsreihe hat das Thema Männer und Frauen, die Jehova sehr nahe geblieben sind. Als erstes hören wir Bruder Matthias Schulz mit dem Beispiel Abrahams.
Ein alter Mann erreicht den Gipfel des Berges im Land Moria. Er legt das mitgebrachte Holz ab und sucht mit seinem Begleiter Steine zusammen, die sie zu einer rechteckigen Form zusammenlegen und aufschichten. Es soll ein Altar werden, ein erhöhter Aufbau zum Opfern. Sein Blick geht zu seinem Begleiter, seinem einzigen Sohn mit seiner lieben Frau Sarah, an dem er sehr hängt. Dabei hat er mit ihm noch nicht darüber gesprochen, dass er das Opfer sein soll. Das war bei weitem das Schwerste, was Jehova jemals von Abraham verlangte. Was würde einen Vater wohl dazu bewegen, so etwas für Gott zu tun? Hebräer 11, Vers 17 enthält die Antwort des Paulus zu dieser Frage. Paulus sagte, durch Glauben brachte Abraham, als er auf die Probe gestellt wurde, Isaak so gut wie als Opfer dar. Er versuchte, seinen einzig gezeugten Sohn als Opfer darzubringen. Diese Feststellung wirft für uns zwei Fragen auf. Erstens, worauf beruhte Abrahams Glaube? Und zweitens, wie können wir in unserer Situation einen ähnlichen Glauben bekunden? Abrahams Glaube war darin begründet, dass er Jehova nahe blieb, weil er ein vertrautes Verhältnis zu ihm hatte. So prägten drei Fakten darüber, wie Jehova denkt und handelt, sein Leben. Fakten, die ihm in dieser Situation sicher durch den Kopf gingen. Was waren das für Fakten? Erstens wusste Abraham sehr viel darüber, wie Jehova in der Vergangenheit handelte. Drei Schlüsselsituationen der bisherigen Geschichte waren ihm sicher bekannt. Zum einen Adam und Eva, die Jehova hätte sofort vernichten können, als sie sich gegen ihn auflehnten. Stattdessen äußerte er eine Prophezeiung, dass ein Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten würde. Abraham konnte das nicht ganz verstehen, aber schlussfolgern, dass Jehova Rücksicht auf ihre Nachkommen nahm und diesen eine Zukunft ermöglichte. Des Weiteren wusste er, dass Henoch in einer Zeit lebte, in der Menschen von Gott nichts wissen wollten. Trotzdem vernichtete Jehova sie nicht einfach, sondern ließ Henoch diese Menschen warnen, für uns bekannt aus Judas 14 und 15. Genauso handelte er mit seinem Vorvater Noah, der in 2. Petrus 2, Vers 5 als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet wird. Obwohl dessen Zeitgenossen extrem schlecht waren, ließ Jehova nochmals eine Warnung ergehen. Abraham konnte aufgrund dieser drei Schlüsselsituationen schlussfolgern, dass Jehova eindeutig kein Interesse am Tod von Menschen hat, erst recht nicht an dem gerechten Isaak. Abraham schaut herüber zu ihm und legt die letzten Steine zurecht. Er hat zwischenzeitlich als zweiten Punkt eigene Erfahrungen mit Jehova gemacht und weiß, dass Jehova Menschen, die er liebt, beschützt. Welche Situationen fallen ihm da wohl ein? Der Bericht, der in 1. Mose 22, Vers 17 und 18 aufgezeichnet ist, enthält den Gedanken, dass der König Abimelech seine schöne Frau Sarah wegholen ließ. Die Situation schien für Abraham ausweglos, denn durch Sarah hatte er ja den Samen Isaak verheißen. Doch Jehova beschützte sie, verhinderte, dass Abimelech sich an ihr verging und sorgte für ihre Rückkehr. Kurz davor war noch die Situation, als Jehova mit ihm darüber sprach, dass er nie den Gerechten mit dem Bösen zu Tode bringen würde. Er vernichtete zwar Sodom und Gomorra, rettete aber seinen gerechten Neffen Lot und dessen Töchter. 1. Mose 19, Vers 16 schreibt, als sie zögerten, ergriffen die Engel, weil Jehova Mitleid mit ihm hatte, ihre Hand und brachten sie dann hinaus. Abraham wusste, Jehova beschützt Menschen, die er liebt. Und Isaak liebt er auch. Er schaut herüber zu seinem Sohn, der ihm gerade das trockene Holz gibt, um es auf der Oberfläche auszulegen. Vielleicht denkt er jetzt über den dritten Grund nach. Er hat persönlich erlebt, wie Jehova Menschen segnet, die auf ihn hören. Als er 75 Jahre alt war, hat er ohne Zögern der Aufforderung Jehovas gefolgt, von Haran wegzuziehen in dieses fremde Land, um dort in Zelten wohnend umherzuziehen. Wie segnete Jehova ihn? 25 Jahre später, Hebräer 11, Vers 11 nennt die Hintergründe. Abraham war 100 Jahre alt und wie Hebräer 11, Vers 12 sagt, ein so gut wie Erstorbener. Sarah war fortgeschrittene 90 Jahre alt, wie Hebräer 11, Vers 11 sagt, hatte sie die Altersgrenze zu gebären überschritten. In dieser Situation stellte Jehova durch ein Wunder bei beiden ihre Zeugungskraft wieder her, sodass sie ihren Sohn Isaak bekommen konnten. Was für eine Freude das für Abraham war, seinen Sohn in den Händen halten zu können. Einige Jahre später bestätigte ihm Jehova, durch Isaak wird sein, was dein Same genannt wird. Und dann jene bedeutungsvolle Nacht. Er sah die vielen Sterne am Himmel und Jehovas Engel sagte zu ihm, ich werde deinen Samen bestimmt mehren wie die Sterne am Himmel. Und nicht nur das, durch ihn sollte der ganzen Menschheit viel Gutes offenstehen, denn er sagte gemäß 1. Mose 22, Vers 18, durch deinen Samen werden sich bestimmt alle Nationen der Erde segnen. Warum? Weil Abraham auf Jehova hörte. Der Glaube Abrahams war also kein blinder Glaube. Alles, was er aus Berichten oder aus seiner eigenen Erfahrung kannte und über Jehova wusste, hatte ihn Jehova sehr nahe gebracht. Auf dieser Grundlage hatte sich echter Glaube entwickelt. Der Altar ist fertig, mit Holz belegt. Kannst du dir Isaaks erstaunte Augen vorstellen, als Abraham dessen Hände und Füße bindet, ihn auf den Altar legt? Abraham hat dabei wohl so gedacht. Alles, was Jehova versprochen hat, ist eingetroffen. Isaak hat bis jetzt noch keine Kinder. Er ist der Same, wie Jehova gesagt hat. Also muss er lange genug leben, um Kinder zu haben. Oder? In Hebräer 11, Vers 19 ließ Jehova später niederschreiben, er rechnete damit, dass Gott imstande sei, ihn sogar von den Toten aufzuerwecken. Weil Abraham Jehova so gut kannte, blieb er ihm selbst in den schwierigsten Situationen nahe. Für uns stellt sich nun die zweite Frage. Werden wir wie Abraham auf Jehova vertrauen? Dazu möchten wir einen Familienvater interviewen, der ähnlich wie Abraham Herausforderungen begegnete. Bruder Spirzek, du dienst als Ältester in der Versammlung Dessau. Wir würden gern von dir erfahren, wie wertvoll dir dein persönliches Verhältnis zu Jehova geworden ist.
Ja, das ist eigentlich das Wertvollste, was mir passieren konnte. Ohne das daraus entstandene Vertrauen zu Jehova hätten wir nie in Erwägung gezogen, unser Leben zu verändern.
Ihr standet als Familie vor einer gewichtigen Entscheidung. Ihr kanntet über Freunde die Versammlung Dessau, wusstet, dass sie Hilfe benötigt und habt mit dem Gedanken gespielt, von Süddeutschland direkt an der Schweizer Grenze hierher zu ziehen. Gab es da Hürden, die euch im Weg standen?
Nun, dieser Entscheidungsprozess zog sich natürlich über viele Jahre. Inzwischen hatten wir dann 3 Kinder und eine große Hürde war sicherlich, hier eine Arbeit zu finden. Eine andere Hürde war, dass wir für unsere älteste Tochter eine spezielle Schule finden mussten für ihre Bedürfnisse.
Wie hat euer Verhältnis zu Jehova euch dabei geholfen?
Nun, wir haben Probleme nicht mehr so als solche gesehen, sondern wir sind sie angegangen. Und immer wenn wir vor Barrieren standen, wie zum Beispiel, dass eben 2 Wochen vor unserem Umzug wir einen Motorschaden hatten oder dass die Arbeitssuche nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann hat Jehova uns immer wieder geholfen, diese zu überwinden.
Was hat euch dieser Schritt Gutes gebracht?
Nun, ich durfte viele neue Aufgaben übernehmen. Ich diene in unserer Versammlung als Dienstaufseher und ich leite in unserer deutschsprachigen Gruppe in Zerbst das Wachturmstudium. Und das hat mich geistig, aber auch menschlich weitergebracht. Und auch als Familie sind wir durch diese Herausforderung sehr zusammengewachsen. Und all diese Erfahrungen haben mich eigentlich dazu bewogen, trotz dieser schlechten wirtschaftlichen Lage seit Oktober letzten Jahres als Dauerhilfspionier zu dienen.
Bruder Swirzek, wir danken dir, von dir erfahren zu haben, wie ihr Herausforderungen begegnet und Jehova nahe geblieben seid. Abraham hat wahrscheinlich Zeit seines Lebens nicht völlig begriffen, warum Jehova von ihm verlangte, Isaak zu opfern. Doch er wurde schon damals sehr für seinen Glauben belohnt. Und wenn er einmal aufersteht, wird er bestimmt begeistert sein, wenn er erfährt, dass seine Bereitschaft, Isaak zu opfern, darauf hindeutete, dass Jehova später seinen eigenen Sohn, das Liebste, was er hatte, opfern würde. Abraham wird in alle Ewigkeit froh und dankbar sein, dass er ein so enges Verhältnis zu Jehova hatte und wird nie bedauern, dass er aus Glauben so viel auf sich genommen hat. Sind wir persönlich entschlossen, es Abraham gleich zu tun? Ist unser persönliches Verhältnis zu Jehova genauso wichtig wie für Abraham? Tun wir etwas dafür? Wir können uns an treuen Frauen wie Ruth ein Beispiel nehmen. Bruder Andreas Olrock spricht jetzt über das Thema Männer und Frauen, die Jehova sehr nahe geblieben sind. Ruth.
Was unternehmen Menschen, um Jehova nahe zu bleiben? Versetzen wir uns in die Zeit von Ruth, die vor etwa 3000 Jahren lebte. Stellen wir uns 2 Witwen vor, eine ältere und eine jüngere, die eine lange Reise machen. Obwohl sie zusammen unterwegs sind, bedeutet die Reise für jede der beiden Frauen etwas anderes. Ruth begleitet ihre Schwiegermutter Noomi. Und für Noomi ist die Reise eine Rückkehr in ihre geliebte Heimat Juda. Für Ruth dagegen führt die Reise aus ihrer Heimat Moab weg. Ruth verlässt Vertrautes, Freunde, Bekannte, Bräuche und Gewohnheiten, Dinge, die ihr von Kindheit an vertraut waren. Nimm doch deine Bibel und lass sie geöffnet in Ruth Kapitel 1. Wieso nimmt Ruth das alles auf sich? Lassen wir sie selbst sprechen. In Ruth, Kapitel 1, Vers 16. Und Ruth sprach dann zu Noomi: Dränge mich nicht, dich zu verlassen, davon umzukehren, dich zu begleiten, denn wohin du gehst, werde ich gehen, und wo du die Nacht verbringst, werde ich die Nacht verbringen. Dein Volk wird mein Volk sein, und dein Gott mein Gott. Wieso nimmt Ruth diese Dinge auf sich? Weil sie Jehova dienen möchte und sich seinem Volk anschließen möchte. Wie baute Ruth ein enges Verhältnis zu Jehova auf? Wie ist sie uns da ein Beispiel? Da Ruth sagte, dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott, hatte sie offenbar viel von Jehova gehört, von ihrem verstorbenen Mann und von ihrer Schwiegermutter Noomi. Wie versprochen würde sie nun aber auch Jehovas Volk zu ihrem Volk machen müssen. Jehova hatte mit dem Volk Israel ja einen festen Bund geschlossen. Und in diesen Teil der irdischen Organisation Jehovas wurde Ruth nun aufgenommen werden und die Bestimmungen einhalten müssen. Zum Beispiel die Regelung für die Nachlese, Ruth Kapitel 2. Nach dem mosaischen Gesetz durfte armen Witwen und Fremde, die im Lande lebten, aufsammeln, was in der Ernte an den Feldrändern zurückblieb. Und Ruth hielt sich daran. Wir wollen ihren Eifer beobachten in Ruth Kapitel 2, Verse 17 und 18. Und sie las weiterhin auf dem Feld auf bis zum Abend. Danach schlug sie aus, was sie aufgelesen hatte, und es war etwa ein Eva Gerste. Dann hob sie es auf und ging in die Stadt, und ihre Schwiegermutter bekam zu sehen, was sie aufgelesen hatte. Danach holte sie heraus, was sie, nachdem sie selbst satt geworden war, an Speise übrig gelassen hatte, und gab es ihr. Ja, Ruth war unermüdlich in ihrer Arbeit, bis zum Abend. Ein Eva gedroschene Gerste, das war ein Tagesertrag von immerhin 22 Liter. Und Ruth suchte nicht ihren eigenen Vorteil, sondern konnte mit dem, was sie tat, ihrer Schwiegermutter Noomi dienen und für ihren Lebensunterhalt in dem nun neuen Volk sorgen. Durch ihren Fleiß und ihre Demut wurde Ruth in Jehovas Augen sicher wertvoller und ihr Verhältnis zu ihm wurde dadurch enger. Werden wir mit dem irdischen Teil der Organisation Jehovas nach besten Kräften zusammenarbeiten und Jehova dadurch näher kommen? Bei der geistigen Ernte können wir nach aufrichtigen Menschen suchen, das Wort gewissenhaft in ihr Herz pflanzen, ihr Interesse begießen. Kommen wir Jehova doch näher, wenn wir zu den Zusammenkünften seines Volkes anwesend sind, wenn wir ihnen aktiv beiwohnen, wenn wir uns an Gottes Bestimmungen halten. Wie blieb Ruth Jehova weiter näher? Sie hielt sich an die Regelung für den Rückkauf. Die besagte, dass eine Witwe die Frau des nächsten Blutsverwandten ihres verstorbenen Mannes werden sollte, damit die Abstammungslinie erhalten blieb. Noomi sagte sinngemäß zu Ruth, der Mann Boas, auf dessen Feld du Ehren gelesen hast, ist einer unserer Rückkäufer. Wenn er sich hinlegt, lege dich zu seinen Füßen nieder als Zeichen für den Rückkauf. Und Ruth befolgte diesen Rat, obwohl es für sie sicher peinlich und nicht ganz so einfach war. Boas ging mitfühlend und liebevoll mit ihr um. Und er lobte sie für das, was sie getan hatte, dass sie nicht den jungen Männern nachgegangen war, sondern zu ihm, einem älteren Mann, gekommen war. Bald danach waren Ruth und Noomi in einer gottesfürchtigen Familie geborgen. Welch ein herzerwärmendes Beispiel dafür, dass sich Jehova liebevoll um Bedürftige sorgt und Ruth war demütig und selbstlos und wurde dafür gesegnet. Sie wollte alles so tun, wie es Jehova wünschte. Deswegen konnte ihr Gott mit ihr handeln und sie wurde eine Vorfahren König Davids und des Messias. Werden auch wir Jehova zeigen, dass wir selbstlos und demütig sind, indem wir uns an das halten, was seine Organisation heute vorsieht? Unterstützen wir unsere Familie und den Einsatz der Einzelnen darin, wenn sie Jehova dienen? Wie ihr seht, hat ein Bruder auf der Bühne Platz genommen. Wir möchten ihn fragen, wie Christen heute Ruth nachahmen und Jehova nahe bleiben. Bruder Gerhard Mücke, du dienst in der Versammlung Freital Nord als Ältester. Und in eurer Versammlung gibt es einen Bruder, der wirklich selbstlos und opferbereit ist. Erzähl doch mal.
Ja, unser lieber Bruder und seine Frau, sie haben eine 35-jährige Tochter. Sie dienen jetzt schon einige Jahre in Mexiko im Vollzeitdienst. Sie ist dort besonders bei den deutschsprachigen Mennoniten tätig.
Und wie genau ist ihr das möglich?
Ja, den Lebensunterhalt muss sie selbst sich dort beschaffen. Und das ist ja nicht einfach über längere Zeit. So hat sich ihr Vater entschieden, seine Opferrente, die er für das erlittene Unrecht in der DDR erhält, für sie zu geben, zu spenden gewissermaßen, dass sie im Vollzeitdienst bleiben kann.
Also euer Bruder hat den Begriff Opferrente wörtlich genommen und geopfert?
Ja, das kann man so sagen. Er hat sinngemäß so gesagt, ich habe mir diese Rente ja nicht selbst erarbeitet, sondern ich bin Jehovas Willen gegangen, Jehovas Weg, bin ihm treu geblieben, habe den Wehrdienst verweigert und bin dadurch ins Gefängnis gekommen. Dort hat mir Jehova Gott die Kraft gegeben, durchzuhalten. Und nun kann dieses Geld auch für Jehova eingesetzt werden, indem ich es meiner Tochter gebe.
Das ist wirklich uneigennützig, denn sicher hätte er das Geld auch für andere Dinge ausgeben können.
Ja, das stimmt. Er hätte eine große Reise machen können oder vielleicht ein neues Auto kaufen können. Es gibt ja auch viele, die ein aufwendiges Hobby haben. Aber er hat beschlossen, das Geld für Jehovas Interessen einzusetzen. Und das kommt ihrer Tochter und dem Werk zugute.
Und wie hat sich das auf euren Bruder ausgewirkt?
Ja, er ist Jehova näher gekommen, auf alle Fälle. Denn er hat ja ständig Verbindung mit seiner Tochter telefonisch und dort kann er die Berichte erfahren, die auch herzerwärmend sind, wie das Werk dort vorwärts geht, wie die Menschen von Herzen die Wahrheit annehmen und dann auch diesen Weg der Wahrheit beschreiten. Und dadurch sind sie auch Jehova näher gekommen, obwohl sie ja mit der Tochter weit auseinander wohnen, aber im Geist Jehova sind sie auf alle Fälle besser vereint und darüber freuen sie sich auch sehr.
Hab vielen Dank, Bruder Mücke, für diesen aktuellen Bericht. Wiederholen wir eine Frage vom Anfang. Werden wir uns an Ruth ein Beispiel nehmen? Ruth hat sich den Ruf einer tüchtigen Frau verdient. Sie liebte Noomi sehr, war demütig, selbstlos und fleißig und sie hörte auf Rat. Und sie hielt sich fest an Gottes Gesetz und die Schriften. All das half ihr, Jehova nahe zu bleiben. Es ist wirklich schön, dass wir heute hier so viele tüchtige Frauen um uns haben wie Ruth. Aber wir alle können uns an Ruth ein Beispiel nehmen. Unsere tiefe Liebe zu Jehova sollte sich maßgeblich darauf auswirken, wie wir mit unseren Familienangehörigen und mit unseren Brüdern umgehen. Setzen wir uns loyal und nach besten Kräften für Jehova ein. Hören wir gut zu, wenn uns Jehova durch sein Wort, seinen Geist und seine irdische Organisation anleitet und handeln wir danach. So werden wir unserem Vater im Himmel immer nahe sein. Hören wir jetzt Bruder Michael Müller zu, der darüber spricht, wie Hiskia Jehova nahe geblieben ist.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie der Vater, so der Sohn. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, Kinder kommen meistens nach ihren eigenen Eltern. Was aber, wenn das elterliche Vorbild nicht so gut ist, wie man sich das wünschen würde? Nehmen wir mal als Beispiel einen Jungen heran, also aus der biblischen Zeit einen Jungen, und zwar einen, der im Königspalast in Jerusalem aufwuchs und als Kronprinz Erbe des Thrones Jehovas werden sollte. Man kann sich vorstellen, materiell hatte der Junge alles, was man sich nur wünschen kann. Die schönste Zerstreuung, die leckersten Süßigkeiten, das neueste Spielzeug, was immer damals gerade das Neueste war, nicht? Aber trotzdem wurde dieser Junge um vieles gebracht, was sich Jehova für ihn in seiner Kindheit gewünscht hätte. Jehova wünscht sich nämlich, dass Eltern ihre Kinder lieben, dass sie für sie sorgen und vor allen Dingen, dass sie nach biblischen Grundsätzen erziehen. Der Junge, von dem wir hier sprechen, ist Hiskia. Ihr habt das sicherlich schon vermutet. Aber was für ein Elternhaus hatte denn Hiskia? Nun, der Vater von Hiskia war der König Ahas und der war wirklich einer der übelsten Könige, die jemals in Jerusalem, in Juda regiert haben. Ich habe mal einen kleinen Auszug aus seinem, könnte man sagen, Sündenregister zusammengestellt. Also er förderte den Götzendienst auf jede nur erdenkliche Weise. Außerdem verschloss er den Tempel Jehovas, sodass dort niemand mehr Jehova anbeten sollte. Er zerschlug die heiligen Geräte, die im Tempel Jehovas aufbewahrt waren, und nahm dann das Gold und Silber von dem Tempelschatz und bestach damit den König von Assyrien, als ein anderes Königreich ihn anfeindete, statt sich auf Jehova zu verlassen. Und um allem sozusagen die Krone aufzusetzen, heißt es im Bibelbericht, ließ er mindestens einen seiner Söhne, also muss man sich überlegen, einen Bruder von dem jungen Hiskia, durch das Feuer gehen. Und wenn man das so das erste Mal liest, durch das Feuer gehen, klingt das noch so ein bisschen nach Mutprobe oder irgendeinem indischen Trick. Aber wenn man in der Neuen Weltübersetzung in der Bibel die Querverweise liest, dann merkt man ganz schnell, dass da Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Das ist also die Umgebung, in der Hiskia groß wurde. Nicht nur der Luxus des Königshauses, sondern auch dieses Umfeld, in was er da hineingeboren wurde. Aber wir müssen sagen, auch heute gibt es viele, denen wie Hiskia die Art Erziehung versagt geblieben ist, die Jehova für die beste hält. Jetzt nicht so krass wie bei dem Hiskia. Aber genau wie Hiskia damals können sich auch diese Kinder oder Jugendlichen heute ihre Eltern nicht aussuchen. Das ist ganz klar. Die Frage, die wir jetzt besprechen wollen, ist jedoch die, wenn du Eltern oder zumindest einen Elternteil hast, denen Gottes Maßstäbe nichts bedeuten, musst du dann zwangsläufig dieselben Fehler machen wie sie? Wie sah denn das bei unserem Beispiel, bei dem jungen Hiskia aus, der ja in so einem negativen Umfeld groß geworden war? Als er mit 25 Jahren König wurde, zeigte sich ganz schnell, aus welchem Holz dieser junge Mann wirklich geschnitzt war. Wir können einmal den Bericht im 2. Könige, Kapitel 18, gemeinsam aufschlagen. Und wir werden einige Gedanken nur kurz streifen und ihr könnt das ja so versweise in eurer Bibel mit betrachten. 2. Könige, Kapitel 18. Und zwar sind das da gleich die ersten Verse. Da ist es zum Beispiel im Vers 3. Und er, also Hiskia, tat fortwährend, was recht war in Jehovas Augen, gemäß allem, was David, sein Vorvater, getan hatte. Also er musste sich nicht zwangsläufig an dem schlechten Beispiel seines Vaters, des Ahas, orientieren, sondern er hatte nach guten Beispielen Ausschau gehalten und hat dann das Beispiel seines Vorvaters David gefunden und sich daran orientiert. Oder im Vers 4 auch etwas sehr Mutiges. Er war es, der die Höhen entfernte und die heiligen Säulen zerbrach und den heiligen Pfahl umhieb und die kupferne Schlange, die Moses gemacht hatte, in Stücke zerschlug. Bis dahin mag uns reichen. Können wir uns vorstellen, was das für einen Mut erfordert hat von dem jungen Hiskia? Bis eben gerade noch hatte sein Vater Ahas die falsche Anbetung natürlich hervorgehoben und gefördert auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Und jetzt kommt der junge König und wirft alles über den Haufen. Und die Kupferschlange, die Moses gemacht hatte, das muss doch sowas wie ein Nationalheiligtum gewesen sein. Die zerschlägt er. Da war sicherlich sehr viel Mut erforderlich. In allen Situationen heißt es, vertraute er fest auf Jehova. Und natürlich gab es dann auch eine Art Rückkopplung. Denn es heißt im Vers 7 im Kapitel 18, dass Jehova auf allen Wegen mit ihm war. Durch all diese Erfahrung kam der junge König Jehova natürlich sehr nahe und genau das kann jeder von uns auch. Aber eine wahre Freundschaft zeigt sich natürlich erst, wenn es so richtig schwierig wird, wenn Probleme auftreten und es hart auf hart kommt. Davon blieb die Freundschaft zwischen Hiskia und Jehova natürlich auch nicht verschont. Denn eben deshalb, weil der Hiskia nicht auf Assyrien vertraut hatte, sondern eher auf Jehova, nahm ihn jetzt das assyrische Heer unter Sanherib in die Zange, sozusagen. Wie reagierte der junge König? In dem Parallelbericht im 2. Chroniker 32 können wir das einmal nachlesen. 2. Chroniker, Kapitel 32. Und zwar in den Versen 6 bis 8. Da heißt es, und er ging daran, Kriegsoberste über das Volk zu setzen und sie zu sich auf den öffentlichen Platz des Stadttors zusammenzubringen und ihnen zu Herzen zu reden, indem er sprach, seid mutig und stark, fürchtet euch nicht, noch erschreckt vor dem König von Assyrien und vor all der Menge, die bei ihm ist, denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, aber mit uns ist Jehova, unser Gott, um uns zu helfen und unsere Schlachten zu kämpfen. Und das Volk begann sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda, zu stützen. Also nicht nur, dass er Kraft für sich selbst erlangt hat von Jehova, sondern er hatte sogar noch so viel Kraft, dass er anderen außerdem Mut machen konnte. Mag man sagen, ja, Hiskia, das waren damals noch Zeiten. Wie sieht's denn heute bei uns aus? Nun, ich möchte euch jetzt eine Verkündigerin vorstellen, die ähnlich wie Hiskia auch eine schwierige Situation zu meistern hatte. Schwester Priscilla Schwarzer, du hast ja auch eine ähnlich schwierige Situation durchgemacht wie Hiskia. Kannst du uns vielleicht kurz davon erzählen?
Ja, also als ich 15 Jahre alt war, fing unser Vater an, den Weg der Wahrheit zu verlassen und dann auch unsere Familie.
Was hat dir denn an dieser Situation am meisten zu schaffen gemacht?
Ich denke, es war vor allem der enge geistige Zusammenhalt, der dadurch kaputt ging.
Und was hat dir in dieser schwierigen Situation geholfen, trotzdem Jehova nahe zu bleiben?
Ich hatte mir so überlegt, dass nur weil sich unser Vater so schlecht verhalten hat, ja deswegen die Wahrheit nicht verkehrt ist. Und ich hatte noch genug gute Vorbilder. Zum Beispiel unsere Geschwister und auch Freunde in der Versammlung haben mich sehr unterstützt und mir geholfen. Und besonders auch unsere Mutti, die hat nicht aufgegeben. Sie hat sich immer wieder bemüht, das Familienstudium durchzuführen und hat uns ermuntert, im Dienst für Jehova weiterzumachen.
Sehr schön. Gab es außer diesen Vorbildern noch etwas, was dir geholfen hat?
Ja, am wichtigsten war mir das Gebet zu Jehova. Dadurch wurde die Freundschaft zu ihm immer enger. Und ich hatte auch gemerkt, dass er mir Kraft gibt, denn zum Beispiel beim persönlichen Studium kam ich immer auf Bibelstellen, die mich in dem Moment total ermuntert haben.
Hast du da ein Beispiel für uns parat?
Ja, das wäre zum Beispiel der Psalm 23. Der gehörte dann zum Bibelleseprogramm immer mit dazu.
Da gab es aber noch eine Sache, die dir geholfen hat, hast du mir verraten.
Ja, das stimmt. Bevor die Schwierigkeiten in unserer Familie begannen, hatte ich den Wunsch entwickelt, Pionier zu werden. Und an diesem Ziel wollte ich unbedingt festhalten, auch wenn andere aufhören, den Weg der Wahrheit zu gehen.
Ja, und wir können sagen, dass du seit 2,5 Jahren dieses Ziel ja auch erreicht hast. Vielen Dank, Schwester Schwarzer, dass du uns an deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Was können wir also abschließend zu diesen beiden Beispielen sagen, die ja stellvertretend natürlich stehen für viele in unseren Versammlungen? Wir wollen immer daran denken, der Schlüssel zu unserer Zukunft, der liegt nicht in unserer Vergangenheit, nicht in unserem vielleicht nicht so perfekten Elternhaus, nicht in unseren anerzogenen Charakterfehlern oder in unseren ererbten sündigen Neigungen, sondern der Schlüssel zu unserer Zukunft, der liegt darin, wie nahe wir Jehova bleiben möchten. Und er hat uns die Willensfreiheit geschenkt und kein Mensch, nicht einmal Satan der Teufel, kann irgendetwas dagegen ausrichten. Wenn wir uns also für Jehova entscheiden und ein enges Verhältnis zu ihm aufbauen wollen, dann segnet er uns und wird uns immer helfen, egal welche Grenzen uns gesetzt sind. Es liegt also in deiner Hand. Als nächstes spricht jetzt Bruder Ronny Finster darüber, wie Maria Jehova nahe geblieben ist.
Liebe Schwester, stell dir doch bitte einmal folgende Situation vor. Durch deine Tür tritt ein mächtiger Engel ein und sagt zu dir: Guten Tag, du Hochbegünstigte, Jehova ist mit dir. Welche Gedanken würden dir jetzt durch den Kopf gehen oder wie wären deine Empfindungen? So erging es Maria, als sie als junge Frau eine beängstigende Aufgabe bekommt. Was hat bei ihr der Ausdruck »du Hochbegünstigte« ausgelöst? Lukas 1, Vers 29 gibt uns dort einen interessanten Aufschluss und es seid ermuntert, diesen Text einmal mit mir gemeinsam in eurer Bibel aufzuschlagen. Lukas, Kapitel 1, Vers 29, und lasst doch bitte dann eure Bibel in Lukas 1 auch noch offen. Es heißt hier: Sie aber wurde bei dem Wort tief beunruhigt und begann zu überlegen, was das für ein Gruß sei. Also die Bibel zeigt uns, dass Maria tief beunruhigt war. Die Verse 31 und 32 von Lukas 1 zeigen uns jetzt, welche ehrenvolle, aber auch schwierige Aufgabe sie bekommen hat. Und siehe, du wirst in deinem Schoß empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden, und Jehova Gott wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben. Sie sollte den Sohn des Allerhöchsten in sich tragen. Sie sollte ihn zur Welt bringen und sie sollte ihn großziehen. Niemals hätte sich Maria vorstellen können, dass einmal eine so schwierige, eine so hohe Verantwortung auf ihr lasten würde. Innerhalb von wenigen Minuten änderte sich ihr Leben grundlegend, auch in Verbindung mit ihrem Verlobten Josef. Wie hätten wir reagiert? Oder wie reagieren wir, wenn Jehova etwas von uns, von dir und mir verlangt, dem wir uns nicht gewachsen fühlen? Ja, was kann dir als Schwester Mut machen, wenn dir bei einer schwierigen Sache genauso mulmig zumute ist? Nun, Maria kann uns ja ein gutes Beispiel geben. Wie bewies denn Maria, dass sie ihrem himmlischen Vater Jehova sehr nahe war? Schauen wir uns doch einmal gemeinsam ihre Reaktion an. In Lukas Kapitel 1, dem Vers 38, können wir etwas darüber erfahren, wie sie reagierte. Es heißt hier: Da sagte Maria: Siehe, Jehovas Sklavin, mir geschehe nach deiner Erklärung. Darauf schied der Engel von ihr. Also diese Worte zeigen, wie demütig und gehorsam Maria wirklich war. Sie sagt: Siehe, Jehovas Sklavin. Nun, das Leben einer Sklavin lag ja in der Hand ihres Herrn. Und genauso empfand Maria gegenüber Jehova. Sie wusste sich in seinen Händen geborgen. Und dadurch, dass sie sich von Jehova sozusagen an die Hand nehmen ließ, bewies sie, dass sie ihm völlig vertraute. Wie ist das jetzt mit uns, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die uns Angst macht? Geben wir uns dann auch ganz in die Hand Jehovas und vertrauen wir darauf, dass er für alles sorgt, was wir benötigen? Die Frage wäre: Wie gelang es denn Maria überhaupt, so reagieren zu können? Der Bericht über den Besuch bei ihrer Cousine Elisabeth gibt uns einen interessanten Aufschluss. In Lukas Kapitel 1, Vers 46 können wir etwas darüber erfahren, wie sie über ihr Vorrecht dachte. Es heißt hier: Und Maria sprach: Meine Seele verherrlicht Jehova. Sie pries Jehova dafür. Das zeigt ihre tiefe Dankbarkeit und ihre von Herzen kommende Wertschätzung, wie man sie ja nur entwickeln kann, wenn man über Gottes Wort nachdenkt und dadurch zulässt, dass es einem tief im Innersten berührt. Und das tat Maria. Lukas Kapitel 1, Vers 52 zeigt uns noch einen anderen Aspekt, den sie aus Gottes Wort gelernt hatte. Es heißt hier: Er hat Machthaber von Thronen herabgestoßen und Niedrige erhöht. Also Maria glaubte ganz fest daran, dass Jehova an Demütigen Gefallen findet. Insgesamt circa 20 Mal hat sie aus den hebräischen Schriften etwas zitiert. Das zeigt, dass sie gut mit Gottes Wort vertraut war. Ja, dass sie Gottes Wort von Herzen liebte. In Lukas Kapitel 2, Vers 19 finden wir noch einen interessanten Aspekt. Es heißt dort: Doch Maria begann alle diese Worte zu bewahren, indem sie Folgerungen zog in ihrem Herzen. Also auch später, als sie immer mehr über ihren Sohn erfuhr, bewahrte Maria diese Dinge in sich, um sie dann anwenden zu können. Die Frage an euch, ihr lieben Schwestern: Empfindet ihr eine genauso tiefe Liebe gegenüber dem Wort Jehovas? Bestimmt. Geben wir deshalb Jehova auch weiterhin die Möglichkeit, uns fest an seiner Hand zu halten, indem wir täglich in seinem Wort lesen, indem wir gebetsvoll und intensiv darüber nachsinnen. Maria kam so Jehova Stück für Stück näher. Das gab ihr dann die Kraft, den frühen Tod ihres Mannes zu verkraften, ihre mindestens 7 Kinder großzuziehen, und es gab ihr auch Kraft, als sie mit ansehen musste, wie Jesus Christus starb. Das kann auch eine Ermunterung für alleinerziehende Mütter sein. Seid versichert, Jehova lässt euch nicht im Stich. Er stützt euch und er gibt euch durch sein Wort Kraft und praktischen Rat zum Durchhalten. Jehova hilft Schwestern aber auch in anderen Situationen. Wir wollen jetzt eine Schwester interviewen, die sich wie Maria vertrauensvoll an die Hand Jehovas begeben hat und sich hat führen lassen, indem sie sich nach biblischen Grundsätzen ausgerichtet hat und so ihren Mann glaubensvoll unterstützen konnte. Ja, liebe Schwester Marion Helm, du kommst aus der Versammlung Dresden-Striesen und du dienst mit deinem Mann im arabischen Gebiet. Was hat dich motiviert, diese Fremdsprache in Angriff zu nehmen?
Motiviert hat mich ein Königreich im Mai 2007 mit der Ermunterung, eine Fremdsprache zu erlernen. Wir haben uns für Arabisch entschieden und wollten diese Sprache einfach so ohne Druck lernen. Mit Buch und CDs ausgerüstet, nahmen wir das in Angriff.
Und jetzt passierte etwas, was genau?
Ja, jetzt kam die Umfrage, wer Interesse hätte, an einem Arabisch-Sprachkurs der Gesellschaft teilzunehmen. Das war dann schon ein Schreck.
Welche Befürchtung hattest du dabei?
Nun, der Sprachkurs brachte die Verpflichtung mit sich, sofort in den arabischen Predigtdienst zu gehen. Und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht vorstellen.
Gut, das verstehen wir sicherlich. Wie hat jetzt biblischer Rat und Ermunterung dein Vertrauen darin gestärkt, dass Jehova in deiner Zuteilung für dich sorgen wird?
Nun, zum einen haben uns liebe Freunde ermuntert, nichts auszuschlagen, was Jehovas Organisation bietet. Zum anderen waren in dem Brief zur Kursbewerbung einige Wachtum- und Erwartartikel angeführt, die mein Mann und ich zusammen gebetsvoll studiert haben. Das hat mich in unserem Entschluss bestärkt. Und außerdem macht mir 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 17 Mut, dass ich den Dienst ja nicht aus eigener Kraft durchführe, sondern mit der Hilfe Jehovas.
Schön. Welche Erfahrung hast du durch das Anwenden der Ratschläge mit Jehova machen dürfen?
Anfangs hatte ich befürchtet, dass es in unserem Gebiet fast nur arabische, muslimische Männer gibt. Und diese reden oftmals nicht mit Frauen. Aber da wir als Ehepaar zusammenarbeiten, konnten wir schon viel Schönes erleben. Und insofern, also Jehova hat insofern auch noch für mich gesorgt, dass ich einige arabische Frauen, also Frauen kennenlernen konnte. Und mit 3 kann ich die Bibel studieren.
Jehova hat also deine Bemühungen gesegnet, weil du dich vertrauensvoll untergeordnet und zugelassen hast, dass dich Jehova an die Hand nehmen kann. Dir vielen Dank. Werden wir es auch so machen wie Maria? Ihr lieben Schwestern, wird es euch gelingen? Sicherlich. Was können wir also tun, wenn wir vor eine neue Aufgabe gestellt werden, zum Beispiel durch Gottes Wort oder seine Organisation? Was tat Maria? Sie vertraute, dass Gott ihr helfen wird und nahm ihre Aufgabe an. Auch bei Schwierigkeiten geben wir auf keinen Fall auf. Maria ertrug alles und wurde dafür sehr reich belohnt. Sie gehört jetzt zu den Mitherrschern Jesu. Dieses Handeln Marias war keine gefühlsmäßige Sache. Nein, ihre Entscheidungen gründeten sich auf ihrem engen Verhältnis zu Jehova, wie sie sich das durch ihr treues Bibelstudium erarbeitet hatte. Sehen wir bitte unser Bibelstudium und das Nachsinnen als genauso etwas Wichtiges an. Da es für uns einen sehr kostbaren Platz in unserem Leben einnimmt, werden wir nichts dazwischenkommen lassen. Dadurch lassen wir uns sozusagen von Jehova an die Hand nehmen, wie ein Kind, das seinem Vater vertraut. Dann handeln wir wie Maria, wie Abraham, wie Ruth und Hiskia und lassen uns von Gott gebrauchen. Dadurch werden wir Jehova bis in alle Ewigkeit nahe bleiben.